herzlich willkommen zum Köhler-Podcast. Bei Sven Jepson und mir ist heute der Polizist und Autor des Buches Verbrechen am Fußball, Michael Baas. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Michael, in den letzten Tagen und Wochen wurde viel über dich und dein Buch berichtet, ob es der Spiegel, der Fokus oder der Bayerische Rundfunk war. Was bedeutet es dir, dass dieses Thema endlich so viel Aufmerksamkeit bekommt? Und warum schreibt ein Polizist überhaupt ein Buch?
Ja, zu der ersten Frage, was es mir bedeutet, kann ich kurz erklären. Also ich beschäftige mich ja jetzt beruflich seit ungefähr mehr als 10 Jahren mit dem Thema Fußballmanipulation im Profisport oder auch im Amateursport. Und das ist halt ein Phänomen der organisierten Kriminalität. Von daher bin ich natürlich froh, wenn dieses Thema in irgendeiner Form noch sprachfähig ist. Und dass es vielleicht über die Medien jetzt geht oder auch über einschlägige Medien geht, ist insofern hilfreich, dass dieses Thema halt nicht totgeschwiegen werden kann und in der Öffentlichkeit überhaupt noch einen Platz einnimmt. Weil das war in der Vergangenheit halt eben so, dass es halt immer nur kurzfristig bei einem besonderen Fall in den Medien war. Und dann wurde das auch wieder relativ schnell vergessen. Und da kommen wir auch eigentlich gleich zu deiner zweiten Frage. Warum schreibt ein Polizist überhaupt ein Buch? Die Frage ist berechtigt, weil auch ich habe mich lange mit dieser Frage beschäftigt, ob ich das überhaupt machen soll, weil Vertrags- oder Verlagsangebote gab es schon mehrere im Laufe der Jahre. Und die habe ich eigentlich auch immer abgesagt, weil ich mir dachte, naja, warum muss jetzt ein Polizist unbedingt seine Meinung da in der Öffentlichkeit kundtun? Bin aber dann zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Thema ja doch immer noch präsent ist und dass ich meiner Meinung nach finde ich, dass das noch viel mehr gemacht werden kann. Und da hat mir euer Verlag die Möglichkeit gegeben, ein Buch herauszubringen, der fernab jeder Skandale erstmal ist. Also so nach dem Motto, wir produzieren eine große Überschrift und suchen einen Schuldigen und jagen den dann durchs Dorf. Sondern das ist das sind reale Erlebnisse, die ich da aufzeigen konnte, mit dem Hinweis, dass bestimmte Sachen vielleicht verbessert werden können oder müssten oder in den Fokus gelangen müssten. Und das hat mich dann dazu bewegt, zu sagen, ich veröffentliche so ein Buch.
Kannst du vielleicht einmal für unsere Zuschauer erklären, was genau Matchfixing bedeutet?
Ja klar, also Matchfixing ist, ich sag mal, laienhaft mit einem Satz erwähnt, das Manipulieren von in dem Fall Fußballspielen. Matchfixing gibt es natürlich auch in anderen Sportarten wie Tennis, Eishockey, Basketball, also quasi in jeder Sportart, die bewettbar ist, weil das ist quasi der Zusammenhang. Das heißt, die Ganoven manipulieren ein Spiel, treffen also Absprache mit den Protagonisten, mit den Fußballspielern in dem Fall, um dann auf das vereinbarte hohe Summen zu platzieren, um dadurch dann einen größtmöglichen Gewinn zu generieren. Also Beispiel, man kann ja inzwischen auf alles Mögliche wetten, den ersten Einwurf, einen Elfmeter, die erste gelbe Karte. Und so vereinbart man dann halt vorher mit den jeweiligen manipulationswilligen Spieler, pass auf, wir wetten auf die erste gelbe Karte, sieh zu, dass du die schnell bekommst und darauf setzen wir, ich sage jetzt mal, 10.000 Euro. Und dadurch kann man halt mit dieser einfachen, banalen Absprache sehr viel Geld generieren.
Sind die Spieler denn empfänglich dafür oder, ich meine, wie kann man sich sowas vorstellen? Also es ist ja nicht so, dass man den anruft und sagt, hey, wir haben da was vor, kannst du uns dann Gefallen tun? Oder wie schaut das da aus?
Natürlich kann man das nicht machen, wenn ich jetzt bei irgendeinem mir unbekannten Spieler anrufen würde und würde sagen, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Dann wird er natürlich sofort auflegen, sich möglicherweise darüber lustig machen. Allerdings reden wir ja auch hier von organisierter Kriminalität. Das heißt, da sind Strukturen miteinander vernetzt, um tatsächlich höchstmögliche Erfolge zu erzielen. Das heißt, es gibt schon ein Netzwerk von manipulationswilligen Spielern. Die nächste Frage oder die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich, warum macht so ein Fußballprofi das, der viel Geld verdient? Warum lässt er sich dazu überreden, bei so einem Betrug mitzuwirken? Aber auch da muss man sagen, Geld schützt ja vor dem eigenen Charakter nicht. Und nicht jeder Profi, nicht jeder Fußballspieler ist natürlich auch charakterlich so gefestigt, dass er ein seriöses Leben führt oder so ein Leben führt, wie er es führen könnte, sondern da spielen andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel, dass Geld verzockt wird, dass Geld aus dem Fenster geworfen wird oder man verspekuliert sich in irgendwelche Investitionen. Man verfällt einer Spielsucht, man umgibt sich von Leuten, die jetzt nicht ganz koscher sind. Also quasi das, was auch jeder Normalbürger erleben könnte, widerfährt natürlich auch so einem Profifußballer. Nur weil er halt eben glorifiziert wird oder in der Öffentlichkeit steht und man vielleicht mit dieser Person dann so eine Unnahbarkeit assoziiert, heißt das ja nicht, dass diese Menschen anders ticken als jeder andere Mensch. Und da gibt es halt eben gute und weniger gute oder liebe und nette oder böse und schlechte Menschen auch dabei. Und wenn die halt eben ihren Lebensstil so eingerichtet haben, dass sie ihr Geld verprassen oder eben auch cool sein wollen oder auch halt sich sowieso in so einem dubiosen Kreis umgeben, dann ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass da auch mal die ein oder andere Absprache kommt. Sei es ganz banal, dass eben der Ganove und der Fußballer sich gut kennen und sagen, pass auf, ich stecke hier gerade in Schwierigkeiten, hilf mir mal da raus, da brauchst du doch nur eine gelbe Karte dir einzufangen und ich kriege dadurch viel Geld. Und sollte der Fußballer sich darauf einlassen, also nur um auf diese vermeintliche Banalität, ist er natürlich durch das kriminelle Netzwerk erpressbar. Das heißt also, die Zusage wird ihn in einen Teufelskreislauf bringen, aus dem er nicht mehr herauskommt. Denn von dem Moment an kann der Ganove sagen, Junge, ab jetzt arbeitest du ständig für mich. Ansonsten gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und da dann rauszukommen oder da dann überhaupt den Gedanken fassen, meine Karriere könnte dadurch ja auch kaputt sein oder beendet sein, ist die andere Seite der Medaille. Also es sind eigentlich gewöhnliche Dinge, warum sich so ein Profifußballer oder auch Amateursportler auf so ein kriminelles Netzwerk einlässt.
Ja, jetzt hast du am Anfang ja schon von der Wettmafia geredet. Stehst du mit denen im direkten Kontakt und wie sieht dein Alltag als Ermittler aus?
Stecke ich mit denen auch in einem ständigen Kontakt. Das liegt zum einen daran, weil ich natürlich selber gegen diese Wettmafia ermittelt habe oder auch noch weiterhin ermittle. Und viele der damals Identifizierten, zu denen pflege ich auch heute noch einen Kontakt, mein Netzwerk an Leuten, die ich inzwischen kenne weltweit, ist relativ groß, sodass eben auch durch Mundpropaganda oder durch bestimmte andere Kontakte sich dieses Netzwerk auch immer erweitert. Und stehe ich auch zu denen in Kontakt. Die andere Frage, die so mein Alltag als Ermittler der Wettmafia aussieht, ist eigentlich nicht anders als bei möglicherweise jedem anderen Polizisten auch. Das heißt, ich habe natürlich meine Fälle, an denen ich arbeite. Das heißt, wir arbeiten bei der organisierten Kriminalität immer in einem Team, weil wir nicht eine einzelne Straftat eines einzelnen Straftäters ermitteln, sondern wir versuchen, Netzwerke und Strukturen zu zerschlagen. Und die da bedarf es einer Teamarbeit, weil das ein Einzelner nicht leisten kann. Und deshalb sieht der Alltag eben so aus, dass wir Telefonüberwachung betreiben, Observationen betreiben wir. Wir führen auch die Festnahmen selbstständig durch. Wir schreiben Berichte, wir schreiben Vermerke, wir befragen Zeugen. Also alles das, was man aus so einem Tatortfilm kennt, erleben wir quasi tagtäglich, das ist unsere tägliche Arbeit. Das, was also in so einem Tatort in 90 Minuten gezeigt wird, so erstrecken sich täglich unsere 8 Stunden Arbeit.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Wettmafia aufgebaut? Haben die unterschiedliche Niederlassungen in anderen Ländern oder gibt es da eine Hierarchie oder arbeiten die unabhängig voneinander?
Ja, auch da muss man ja sagen, Mafia bedeutet ja auch strukturell miteinander verquickt sein. Also das heißt, das Ausnutzen von Netzwerken, das Ausnutzen von Kontakten. Und wenn man von mafiösen Strukturen spricht, insbesondere eben halt der OK-Strukturen, dann sind diese Leute auch weit in die Gesellschaft vernetzt. Also das findet sich auf politischer Ebene wieder, auf Strafverfolgungsbehörden findet sich das wieder. Also auch überall da nutzen die ihre Kontakte und versuchen da Dinge abzuschöpfen. Und die sitzen natürlich in jeder Stadt, in jedem Land und arbeiten mal mehr, mal weniger miteinander. Also ein Beispiel, wenn es jetzt um diese Wettmafia geht, für die ist es interessant, natürlich mit wenig Aufwand viel Geld zu generieren. Und wenn man sich den deutschen Wettmarkt anschaut, und ich habe jetzt ein manipuliertes Spiel und möchte jetzt viel Geld damit erzielen, dann ist es in Deutschland noch so, wenn ich jetzt in so eine Wettbude gehe und da meine Wette platzieren möchte, dann ist die limitiert. Das heißt, der Wetteinsatz ist limitiert. Ich kann jetzt also nicht mit einem Koffer Geld mit 100.000 Euro da reingehen und sagen, ich setze dieses Geld jetzt auf die Partie XY. Das variiert von Wettbude, aber ich sag mal so erfahrungsgemäß bis so 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Euro kann man da eine Wette abschließen. Aber das reicht mir natürlich nicht aus, wenn ich so gute Informationen habe, dass ich da ganz, ganz viel Geld mit generieren kann. So, dass ich eben versuche, viel einzusetzen und viel Gewinn daraus zu generieren. Das heißt also, ich versuche erstmal den asiatischen Wettmarkt zu bedienen, brauche also Kontakte nach Asien, ich brauche Kontakte in andere Länder, weil auch da kann ich natürlich Wetten platzieren und Wetten setzen und da ist die Limitierung vielleicht eine andere. Dann geht es um Absprache, man muss Kontakte zu den Fußballspielern aufnehmen. Das macht ein Part dieser Mafia aus, der andere Part kümmert sich um die Platzierung der Wetten, der dritte kümmert sich um das Administrative. Das heißt, wenn ich von einem Land ins andere Gelder transferiere, muss ich Kontakte haben, ich muss Strohleute haben, die vielleicht irgendwelche Konten für mich eröffnen, weil ich möchte natürlich nicht sofort identifizierbar sein. Also da gibt es schon quasi professionelle Strukturen, um quasi den Ermittlungsbehörden es so schwer wie möglich zu tun und andererseits aber eben auch viel illegales Geld zu generieren.
Und was hast du und dein Team in den letzten Jahren schon so gegen die Wettmafia erreicht?
Ich sag mal, wir haben natürlich damals als unser Verfahren, das nannte sich ja Soko Flankengott, 2008, 2009 begann, haben wir natürlich im Laufe der Jahre auch die Leute, gegen die wir da ermittelt haben, einsperren oder auch Haftbefehle erwirken können, sodass wir da eben auch aus meiner Sicht nicht ganz unerhebliche Haftstrafen als Erfolg benennen können. Darüber hinaus haben wir eng mit den ausländischen Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet. Federführend ist Europol zu nennen, die dafür zuständig sind, Koordination mit anderen ausländischen Dienststellen zu treffen. Sodass wir auch im Ausland dafür gesorgt haben, dass Ganoven eingesperrt worden sind, dass Spieler und Vereine, die dieser Manipulation nicht abgeneigt waren, erhellt worden sind. Wir haben es in Deutschland sogar geschafft, dass eine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist. Es sind also neue Paragraphen geschafft worden, die sich mit diesem Sportwettbetrug speziell befassen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Erfolg, weil man halt eben daran auch sieht, wie wertig quasi dieses Delikt ist, dass halt eben auch die Politik erkannt hat, wir müssen da irgendwas unternehmen. Und bis heute bekomme ich ja Hinweise auf verschobene Spiele, auf Ganoven, sodass ich auch nach wie vor immer daran bestrebt bin, Verfahren in irgendeiner Form zu generieren und dann zumindest die zuständigen Ermittlungsbehörden in die Lage zu versetzen, um da Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Und kannst du ein Beispiel nennen von einem Spiel, was manipuliert wurde?
Naja, ich muss natürlich immer aufpassen, weil ich ja einer besonderen Ordnung unterliege. Ich darf natürlich keine Geheimnisse verraten. Und ich weiß, dass es immer interessant ist, für den Leser oder auch für Außenstehende Namen zu haben. Da möchte ich will dieser Frage gar nicht ausweichen und werde auch gleich da wahrscheinlich noch eine ganz passende Antwort geben können. Allerdings möchte ich im Vorfeld genau das mal thematisieren, weil das sind auch immer so Fragen von Journalisten, die eben versuchen, so einen heftigen Skandal aufzuhellen, indem man sagt, schaut mal, so viele Spiele der ersten Liga sind manipuliert. Oder so viele Spiele oder der Spieler XY, der Nationalspieler, der ist da involviert. So, das soll verdeutlichen, wie groß dieser Skandal ist. Wenn ich aber ja sage, dass beispielsweise, dass es ein Netzwerk von professionellen Fußballspielern gibt, die eben diese Manipulation durchführen und das halt eben dieses Netzwerk sich auch ständig erweitert und dass mir selbst Ganoven erzählen, dass sie angesprochen werden von Fußballspielern, ob man nicht mal wieder zusammen manipulieren möchte, dann halte ich das eigentlich für skandalös genug, ohne jetzt den Verein XY benennen zu müssen. Was ich aber eben sagen kann, ist halt, dass eben wir damals schon Zweitligavereine involviert hatten, beziehungsweise Spieler von diesen Zweitligavereinen. Es ist ja dann nie der ganze Verein, der dann da korrupt ist, sondern es sind immer einzelne Spieler. Und genau das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche zu erklären. Wenn der Spieler XY heute bei dem Verein der zweiten Liga spielt, und scheinbar ist es ja dann ein sehr guter Fußballspieler, sonst würde er ja gar nicht so hoch spielen, und nächste Saison wechselt er dann in die erste Liga, dann manipuliert er ja auch da weiter, weil er nun mal in den Fängen der Mafia steckt. So, das heißt, man sollte es nie reduzieren auf einen einzelnen Verein oder auf eine einzelne Liga, sondern man muss sagen, dass dieses Thema und dieses Phänomen halt sich durch sämtliche Ligen ziehen kann und auch bis hoch in Nationalmannschaften. Und um dann auf die Frage auch da zurückzukommen, wir hatten damals natürlich Nationalspiele dabei, Spiele von ausländischen Nationalmannschaften, wir hatten Spiele von Champions League Qualifikationsspiele dabei, wir hatten verdächtige Spiele dabei aus höchsten europäischen Ligen. Von daher zeigte das eindeutig, dass es nicht die Thekenmannschaft um die Ecke ist, die da sagt, okay, lass uns mal manipulieren, sondern dass es sich durch den Profibereich schon zieht.
Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar würde mich interessieren, ist Wettbetrug ein wachsendes Problem?
Also eine seriöse Antwort kann ich darauf natürlich nicht geben, weil was würde das bedeuten? Ein wachsendes Problem. Ich glaube, es ist ein Problem, was ständig begleitet und ständig da ist. Man muss sich ja einfach nur mal auf den sozialen Netzwerken umschauen. Da gibt es natürlich auch da Seiten, die damit werben, und zwar an jedem Spieltag, dass man bestimmte Personen kontaktieren kann, weil man auf bestimmte Spiele Wetten platzieren kann. Also ich will damit sagen, ich weiß nicht, ob es immer mehr wird oder ob man sagen kann, heute sind es 100, morgen sind es 120. Also ich kann es nicht an Zahlen festmachen. Was ich aber sagen kann, ist, dass an jedem Spieltag weltweit Spiele manipuliert werden. Ich kann zwar jetzt nicht definieren, genau heute in der Liga, heute in der Liga, sondern das zeigt also die Erfahrung der letzten 10 Jahre, dass wir da in den Ermittlungsphasen oder in den Ermittlungen, in denen wir stecken und auch stecken, ja ständig mitbekommen, wie das kriminelle Netzwerk arbeitet. Und das heißt, an jedem Spieltag werden irgendwelche Spieler herausgesucht, die man manipulieren kann, und über die tauscht man sich aus, und da versucht man dann halt, Spieler zu gewinnen, die schon bekannt sind, neue Spieler zu generieren, durch Absprachen, durch Versprechen, durch Erpressung, so dass ich sagen würde, ich kann nicht sagen, es steigt immer mehr von Tag zu Tag, es ist aber jeden Tag präsent.
Ja, vielen Dank für die Antwort und das Gespräch mit dir, Michael. Tschüss und bis zum nächsten Köhler Podcast.
Tschüss. Ja, okay, tschüss.
In der nächsten Folge des Köhler Podcasts schauen wir uns das Buch an, in dem es unter anderem um vielversprechende Fußballspieler geht, die für 50 Euro ihre Karriere zerstörten.